Kostproben.
Biblische Geschichten zum Gustieren.
Mit Christine Hupka
und Hermann Miklas.
Also ich würde dir heute gerne eine Geschichte aus dem Neuen Testament erzählen, die etwas Besonderes hat. Nämlich normalerweise haben die meisten Geschichten im Neuen Testament eine Pointe. Und diese Geschichte hat zwei Pointen. Da kommt dann zum Schluss noch ein Knalleffekt gewissermaßen. Aber erst ganz zum Schluss. Den hebe ich mir auf. Er ist auch in der Bibel.
Da bin ich aber jetzt gespannt.
Ja, also es fängt einmal ganz damit, harmlos nicht, aber damit an, dass Jesus und seine Jünger auf dem Weg nach Jerusalem sich befinden und bei einem kleinen Dorf vorbeikommen, dessen Namen wir gar nicht kennen. Aber wir wissen, in diesem Dorf hat es ein abgezäuntes Areal gegeben. Vor dem Dorf, das war mit Stacheldrahtverhau abgeriegelt und dahinter haben ein paar Menschen gelebt, aber immer wenn zum Beispiel Mütter mit Kindern vorbeigekommen sind, haben die Mütter gesagt, da dürft ihr ja nicht hingehen, da hinten leben gefährliche Menschen.
Ach, also, ich weiß es, die waren leprakrank.
Du sagst es, die waren leprakrank, die waren aussätzig. Nun gibt es ja sowas bei uns heute auch leider wieder, zum Beispiel Asylantenheime, nicht nur Heime, sondern Asylantenareale, wenn man zum Beispiel von Dover nach Calais fährt, das sind riesige Gebiete, die mit Stacheldrahtverhau abgeschirmt sind. Was wir lange Zeit nicht hatten, ist, dass Leute abgeschirmt oder ausgesperrt waren, weil sie krank gewesen sind. Aber seit Corona haben wir das doch auch erlebt. Da waren Altersheime zum Beispiel völlig isoliert. Also damals war es eben so eine ansteckende Krankheit und die Leute waren isoliert. Und als Jesus mit seinen Jüngern dort vorbeigekommen ist, vielleicht so 100 Meter entfernt, wird der Weg gegangen sein, sind dort 10 Männer hinter dem Zaun gestanden, haben gewunken und gerufen, ganz laut gerufen, Jesus, hab doch Mitleid mit uns, hab doch Mitleid mit uns.
Meine Güte, das erinnert mich an die Corona-Zeit, wo die Leute an den Fenstern gehangen sind und rausgerufen haben und Kontakt haben wollten.
Genau so muss man sich das vorstellen. Jesus hat sich allerdings um die Verbote nicht geschert und ist tatsächlich hingegangen, nicht hinein, aber bis zum Zaun und hat mit diesen Leuten geredet. Das hat er ja oft und sehr gerne gemacht, ob es erlaubt war oder nicht. Er hat viel und gerne mit Leuten geredet. Aber zum Schluss dieses Gesprächs gibt er ihnen eine ganz eigenartige, na Ratschlag ist es nicht nur gewesen, eine Aufforderung geradezu und sagt, verlasst dieses Ghetto ruhig, geht ins Dorf und zeigt euch den Priestern. Dazu muss man wissen, die Priester damals waren sozusagen die Gesundheitsbehörde.
Aber eigentlich war das ja gegen die Vorschrift, dass die da aus ihrem gezäunten Bereich herausgehen.
Das war absolut gegen die Vorschrift und sie waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht geheilt. Sie waren immer noch krank.
Ja, da haben sie ja nicht raus dürfen.
Nein,
eigentlich das nicht. Heißt, er sagt ihnen, tut's was Ungesetzliches.
So tut's was Ungesetzliches. Und für mich steckt da noch was dahinter. Die machen das wirklich. Sie gehen und unterwegs werden sie dann geheilt. Da komme ich gleich noch einmal drauf zurück. Aber ich denke mir, wenn wir ganz tief im Dreck sind und bis über beide Ohren voll Probleme, dann haben wir manchmal die Neigung zu sagen, zuerst müssen alle unsere Probleme gelöst sein und dann erst können wir uns wieder zurück ins Leben bewegen. Aber in Wirklichkeit ist manchmal das sich auf den Weg machen ein erster Schritt zur Lösung.
Ich verstehe. Also wenn ich den ersten Schritt nicht mache, bleibe ich ja in meinem Sumpf hocken.
Genau.
Und in meinem abgesperrten, eingezäunten Bereich und es verändert sich nie was.
So ist es. Und dieses, geht's einmal los, ihr werdet schon sehen, ja, imponiert mir sehr.
Wird schon sehen, was passiert.
Was passiert.
Und es kann ja viel passieren. Es hätte auch die Polizei kommen können.
Auch das. So ist es. Aber sie gehen und dann wird ganz kurz in einem Satz gesagt, und es geschah, während sie gingen, da wurden sie rein. Aber nur ein Satz. es gibt ja manchmal auch Verfilmungen von biblischen Texten und da wird es dann manchmal ganz dramatisch geschildert, was weiß ich, da sieht man, die Haut wird grün und gelb und blau und so weiter und so fort und wie sie rein werden. Das erzählt, das interessiert die Bibel gar nicht. Keine Details, sondern nur die Tatsache, das. Und die nächste Szene, die steht überhaupt nicht in der Bibel, sondern die kann man sich nur ausmalen in der Fantasie. Nämlich, man muss sich vorstellen, diese 10 Männer tauchen da auf einmal im Gesundheitsamt auf. Jeder weiß, das sind die schwer ansteckenden Leute. Ich stelle mir vor, die Priester werden kreideweiß, blass, wollen die sofort wieder hinausschmeißen, aber stellen fest, die sind tatsächlich gesund und es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als schlussendlich ein Gesundheitszertifikat auszustellen. Mit allem Drum und Dran, Unterschrift und Stempel und so weiter und so fort. Und damit gelten sie offiziell als geheilt. Die gehen hinaus, schreien wahrscheinlich vor Freude und Jubel, umarmen sich und dann geht jeder nach Hause zu den Familien, wo sie herkommen. Aber dann geht die Geschichte weiter. Ein paar Stunden später, vielleicht auch am nächsten Tag, keine Ahnung, kommt einer von den Geheilten und geht zurück, um sich bei Jesus zu bedanken für die Heilung.
Das ist eigentlich sehr normal, oder?
Ja, ist total normal. Der kommt, ist er so natürlich total emotional aufgewühlt, fällt auf die Knie, dankt ihm überschwänglich, spricht ein Dankgebet und so weiter und so fort. Witzigerweise oder nicht witzigerweise, eigentlich verständlicherweise, Jesus ist ein bisschen irritiert und sagt als erstes, sind doch 10 gesund geworden, wo sind denn die anderen 9? Aber das sagt er nicht, um den einen zu ärgern, weil der ist ja eh da gewesen. Zu dem einen sagt er, jetzt steh wieder auf und geh hin in Frieden, genieß dein Leben, dein Glaube hat dir geholfen. Ein schönes Wort. Ich selber frage mich jetzt und ich frage dich auch einmal, warum mag die Bibel und in dem Fall der Evangelist Lukas diese zweite Szene, dass der wieder zurückkommt, viel ausführlicher erzählen als die Heilung selber. Also die Heilung selber ist ein kurzer Satz, aber dass der zurückkommt, das ist en Detail geschildert.
Also ich habe noch davor eine Frage. Hat den anderen nicht ihr Glaube geholfen? Den anderen 9, die haben ja sozusagen auch dem Wort Jesu vertraut oder sich darauf eingelassen oder bei aller Skepsis zumindest gesagt, nutzt nichts, so schadet nichts. Man kann es ja ausprobieren, weil sonst haben wir nichts zum Ausprobieren. Denen ihr Glaube hat ihnen doch auch geholfen.
Du hast völlig recht. Aber die wirkliche Antwort auf diese Frage möchte ich mir gern aufsparen.
Okay,
für also den Schluss, dann, für den Knall.
Okay. Also ich denke, er hat einfach mehr davon gehabt, von der Heilung, weil er einen Weg gefunden hat, auch seiner Freude oder seiner Dankbarkeit Ausdruck zu geben und die an der richtigen Stelle zu platzieren.
Also ich habe mir jetzt erst einmal überlegt, vielleicht wollte er einfach sagen, na, schaut mal, die Leute damals waren so schlecht erzogen in diesem Dorf, furchtbar, so wie heute viele sagen, na, die heutige Jugend und so. Aber das glaube ich, wird es nicht sein. Der hat sicher mehr davon gehabt, es ist tiefer gegangen. Ich denke aber, es ist noch was, dass der Evangelist Lukas uns aufmerksam machen wollte zum Nachdenken, uns, die wir heute die Geschichte hören, wie viel Zeit verbringen wir damit zu bitten? Und wie viel oder wie wenig Zeit verwenden wir dafür zu danken? In Wirklichkeit kaum. Wenn irgendein Wunsch in Erfüllung geht, dann nehmen wir das ja selbstverständlich. Aber das Danken ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Und ich habe von einer tollen Frau, Dorothee Sölle, gelernt, die hat einmal gesagt, ich nehme mir jeden Abend, und wenn der Tag noch so beschissen war, ich nehme mir jeden Abend Zeit, um 5 Dinge mir zu überlegen, für die ich Danke sagen kann.
Das kann ich total gut nachvollziehen, weil wenn ich für das Danke, was dann tatsächlich mir gegeben ist, genieße ich es ja doppelt. Das ist ja fast wie bei einer Kuh, das Wiederkäuen des Guten.
Genau. Und das ist eben, der hat dann mehr davon. Also, und ich glaube, das gilt für uns auch. Nicht? Das Danken vertieft das Erleben des Guten.
Und wiederholt es.
Wiederholt
und holt es noch einmal herein, sonst ist es ja weg. Ich meine, die Zeit vergeht und es sind jetzt neue Situationen, aber nein, ich hole es mir wieder herein.
Es wird intensiver und es bewahrt mich davor, mich nur aufs Negative zu fixieren. Jetzt hören wir so viel schreckliche Nachrichten und so weiter und so fort. Aber sich zu überlegen und mir zu überlegen, da gibt es auch Dinge, für die ich Danke sagen kann. Und manchmal am Anfang denke ich mir, na, heute kriege ich keine 5 zusammen. Aber wenn ich es einmal geschafft habe, auf die 5 zu kommen, auf einmal fällt mir noch ein 6. und 7. auch ein.
Also ich weiß nicht, ob es 5 sein müssen.
Nein, eh nicht. Aber
ich denke, manchmal ist ein Erlebnis am Tag so stark, dass das alles andere zudeckt und dann kann ich auch bei diesem bleiben und in diesem in der Erinnerung baden und mich freuen.
Absolut.
Und, ja.
Aber die Tatsache, dass das Danken nicht zu vergessen. Und ich würde sagen, das ist die erste Pointe der Geschichte. Und jetzt kommt der Knalleffekt, die zweite Pointe. Denn das wird alles erzählt und dann kommt am Schluss ganz lapidar der Satz, und dieser eine, der zurückgekommen ist, das war ein Samariter. Nun wissen wir hier in Österreich kaum, was ein Samariter ist. Ein Samariter ist ein Bewohner aus Samarien in Wirklichkeit. Und das waren Ausländer, das waren Migranten. Und die Samarier oder die Samariter, die waren weder Juden noch Christen, die hatten eine ganz eigene Religion. Und jetzt ausgerechnet der, heute würden wir sagen, vielleicht ein Moslem oder sonst irgendwas, und ausgerechnet der kommt zurück, bedankt sich, der hat was kapiert, und ausgerechnet dem stellt Jesus uns anderen als Vorbild hin. So viel zu der Frage, warum, dein Glaube hat dir geholfen. Weil Jesus sagen wollte, schaut euch einmal den an. Sein Glaube, was immer das war, ist ein Vorbild für die anderen. Also als ich mir das einmal bewusst gemacht habe, das hat mich fast umgehauen, dass hier nicht die Insider zum Zug kommen, sondern die anderen.
Das heißt, Jesus unterscheidet auch nicht zwischen richtigem und falschem Glauben, sondern zwischen dem Glauben, der sich in der Situation bewährt und ja.
Genau das ist es.
Und dem, der das halt nicht tut, aber nichts zwischen dogmatisch richtig oder falsch.
Ja, sondern einfach das ganz persönliche
Vertrauen
auf Gott.
Ja.
Ja. Das wollte ich erzählen heute.